waren in der Betrachtung im 14. Kapitel, wollen noch einmal da hineinschauen. Die Abschiedsrede unseres Herrn. Wir haben ja festgestellt, dass wir in den Evangelien mehrere Abschiedsreden haben. Überhaupt in der Bibel gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Abschiedsreden. Das wäre auch schon wirklich einmal der Mühe wert, so diese Abschiedsreden sich damit einmal zu beschäftigen. Denken wir an die Abschiedsrede Mose oder Davids oder Josua. Hier haben wir nun eine Abschiedsrede, die nun wirklich eine ganz, ganz besondere Bedeutung hat. Denn der Herr redet hier nicht zur der Welt, wie zum Beispiel Matthäus 24, wo er die zukünftigen Ereignisse beschreibt, die auf die Welt, besonders auch auf die Juden zukommen wird, sondern hier offenbart der Jesus seinen Jüngern himmlische Herrlichkeiten. Wir haben ja in Riss etwas gehört von diesen Herrlichkeiten, und hier dürfen wir tatsächlich so einen kleinen Blick hineintun in diese Herrlichkeit, die jetzt erschlossen worden ist durch das Erlösungswerk unseres Herrn. Denn durch dieses Werk sind wir einmal mit dem Herrn Jesus in Verbindung gebracht worden, durch den Herrn mit dem Vater, das kommt hier ganz klar zum Ausdruck, aber dadurch auch mit dem Himmel. Wir hörten schon, es geht hier nicht nur um den Himmel, sondern es geht um das Vaterhaus, im Hause meines Vaters. Also man darf sagen, höher geht es eigentlich nicht mehr. Da, wo Gott der Vater ist, da sollen auch seine Kinder sein. Und das wird auch später noch einmal ganz besonders unterstrichen in dem bekannten Gebet, wo der Herr diesen Wunsch ausspricht. Wir haben uns schon mit den ersten Versen beschäftigt, dass er hinging, eine Stätte zu bereiten. Diese Aussage dürfen wir wohl zunächst einmal oder vorwiegend in dem Sinne sehen, dass der Herr bereit war, das Erlösungswerk zu vollbringen und dass auf diese Weise die Stätte bereit gemacht worden ist für arme, verdammungswürdige Sünder. Ohne das Erlösungswerk gab es keine Erlösung, gäbe es aber auch keine Wohnung im Vaterhaus. Ich denke, das ist an sich sehr klar. Und das will der Herr wohl hier auch sagen und auch unterstreichen. Wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Wir haben gesagt, diese Aussage unterscheidet sich doch etwas von dem Wiederkommen des Herrn, das an anderer Stelle bezeugt wird. Zum Beispiel Matthäus 24, 25 oder Lukas 17 und andere Stellen. Da kommt er mit Macht und Herrlichkeit. Aber hier ist davon nicht die Rede, sondern die Schwerpunktaussage liegt wohl darin, dass wir mit ihm vereint werden. Und wir finden die Erklärung oder die Ausführungsbestimmungen dieser Verheißung bei dem Apostel Paulus, wenn er von der Entrückung redet. Man darf diesen Vers, ich denke schon, damit in Verbindung bringen. Wir wollen heute Abend weiterlesen von Vers 5 ab. Da heißt es, Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst und wie können wir den Weg wissen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben, und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. glauben mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist, wenn aber nicht so glauben mir um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und noch kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Weise lassen. Ich komme zu euch, noch ein kleines, und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Soweit zunächst Gottes Wort. Wir merken schon beim Lesen und Überdenken dieser Worte des Herrn, dass wir hier natürlich sehr tiefgehende Gedanken haben, die wir wohl auch nicht alle erklären und vor allen Dingen auch nicht verstehen können. Jemand hat einmal mit Recht gesagt, um das zu verstehen, was der Herr hier im Blick auf den Vater sagt, da müsste man auch Gott sein, weil es hier tatsächlich um die göttliche Herrlichkeit geht. Es geht aber auch nicht um die Frage, ob wir alles verstehen. Die Frage ist, ob wir es glauben. Ob wir das, was der Herr hier seinen Jüngern damals sagt und damit auch uns sagte, als ein wirklich gottgeschenktes Glaubensgut anerkennen und annehmen. Und das ist das, was später Judas sagt. Wenn er die Gläubigen auffordert, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und wir wissen, wie immer wieder Kritiker, Atheisten versucht haben, diese Wahrheiten doch irgendwie fragwürdig zu machen, ähnlich wie die Sadduzäer die Auferstehung lächerlich machen wollten. Sie konnten es allerdings nicht, haben es auch nicht verstanden, denn der Herr musste ihnen sagen, ihr kennet weder die Kraft Gottes noch die Schriften. Wir haben hier wunderbare Gedanken und Offenbarungen, die uns aber doch etwas deutlich machen, und das verstehen wir doch ganz gewiss, dass im Heilshandeln Gottes eine absolute Übereinstimmung besteht. Der Wille des Vaters ist auch immer der Wille des Sohnes. Da besteht absolute Übereinstimmung, und das will hier doch wohl auch der Herr uns aufs Neue vorstellen. Thomas sagt hier, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst und wie können wir den Weg wissen. Er hat ja jetzt von der Rückkehr ins Vaterhaus geredet. Vielleicht hat Thomas auch irgendwo an ein anderes Ziel gedacht, nicht an den Himmel. Und deshalb auch diese Frage. Und wir merken in der ganzen Fragestellung, dass die Jünger sehr irdisch dachten und auch irdisch die Dinge betrachtet haben. Wir wollen und können gewiss den Jüngern keinen Vorwurf machen, denn wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, dass wir auch manches sehr irdisch und sehr menschlich sehen und auch sehr menschlich beurteilen. Wir müssen aber, und das ist ja Sinn und Zweck göttlicher Belehrung, zu einer göttlichen Schau kommen, damit wir die Dinge auch mehr von der göttlichen Warte aus sehen und erkennen und dann beurteilen. Wir wissen nicht den Weg, sagt er. Und dann kommt diese bekannte Aussage, die wir wohl alle kennen, eine ganz entscheidende Aussage, die auch in unserer Zeit besondere Bedeutung hat, obwohl sie immer die Bedeutung hatte, aber besonders in einer Zeit, wo sich eine Entwicklung anbahnt, die doch im direkten Gegensatz steht zu dem, was der Herr hier an dieser Stelle sagt. Wir leben in der Zeit, das wissen wir brauchen darüber nicht im Einzelnen jetzt uns auszutauschen, wie die ökumenische Denkweise immer weiter um sich greift und praktisch alle Kreise weitgehend ergriffen hat. Unter dieser ökumenischen Bewegung, die heute weltweit wirksam ist, geht es am Ende nicht mehr nur um das Zusammenführen christlicher Benennungen oder das Ausrichten christlicher Benennungen, sondern wir merken schon in den ganzen Zielsetzungen, es geht um ein Zusammenführen aller Religionen zu einer ganz bestimmten Einheit und Gemeinschaft. Und das Ergebnis wird zweifellos in Offenbarung 17, 18 beschrieben. Wir haben uns auf der Konferenz in Brest ja auch kurz daran erinnert. Und das ist das Geheimnis Babylon. Babylon bedeutet ins Deutsch Verwirrung. Und wir gehen einer Zeit entgegen, wo es die größte religiöse Verwirrung geben wird, die es überhaupt in der Geschichte gegeben hat. Schon deshalb auch, weil hier man versucht, die Unterschiede und Gegensätze abzubauen und den Eindruck zu erwecken, wir sind ja alle auf einem Weg zu einem Ziel. Wie jemand einmal vor kurzem sagt, ich hörte diesen Vortrag, wir müssen uns das alles so vorstellen, bildlich, Gott auf einem hohen Berg, ob man jetzt von der Seite kommt oder hinten von der anderen Seite, spielt ja gar keine Rolle, Hauptsache, wir kommen alle oben an diesem Punkt an, wo Gott ist. Eine Aussage, die total falsch ist. Und das widerlegt der Herr Jesus hier mit diesen Worten, die wir, ich sage noch einmal, alle kennen, indem er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Diese Aussage des Herrn Jesus ist von größter Bedeutung. Dreimal betont er hier, dass es Gott selbst ist in der Person des Sohnes, der hier zu uns redet. Ich bin, wieder diese Aussage, charakteristisch für das Evangelium nach Johannes. Man könnte es also so lesen, ich, Gott, der Sohn Gottes, bin der Weg. Und ich, Sohn Gottes, bin die Wahrheit. Und ich, der Sohn Gottes, bin das Leben. Aber in dieser Aussage liegt noch ein Gedanke, der beachtenswert ist. Denn die Aussage erhebt einen Absolutheitsanspruch. Schließt damit jede Alternative aus. Das heißt, da gibt es keinen anderen Weg. Da gibt es auch keine andere Wahrheit. Kann es nicht. Es gibt übrigens nur eine Wahrheit. Es können keine zwei Wahrheiten geben. Nur eine Wahrheit, weil die untrennbar ist. Der Jesus ist dieser Weg. Der Weg zum Vater. Er zeigt nicht nur den Weg. Das hat er auch getan, zweifellos. Die ganze Heilige Schrift zeigt den Weg, den der Mensch einschlagen muss, um letztlich Frieden zu finden, Gemeinschaft zu finden mit Gott. Aber hier liegt mehr. Der Jesus ist nicht nur Wegweiser. Er ist der Weg. Und das bedeutet, dass man auf diesen Weg treten muss. Ich sage es jetzt einmal bildlich. Im Hebräerbrief wird uns das auch in sehr schöner Weise gezeigt. Da geht es nicht um den Weg zum Vater, sondern da geht es um den Weg in das Heiligtum, in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes. Und der Schreiber kommt nach den Belehrungen in den ersten Kapiteln oder in den ersten 9 oder 10 Kapiteln, dann in Kapitel 10, 19 zu dieser Feststellung, da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, auf dem neuen und lebendigen Wege, den er uns eingeweiht oder bereit gemacht hat, durch den Vorhang. Das ist sein Fleisch. Wir haben übrigens hier die gleiche Redewendung, wie wir sie beim Abendmahl finden, bei der Einsetzung durch den Herrn Jesus. Das ist mein Leib und das ist mein Blut. Und ebenso heißt es auch durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch. Natürlich ist es nicht wirklich zu sehen, aber der Vorhang war tatsächlich ein Sinnbild des Leibes Jesu Christi. Und nur dadurch, sagt der Schreiber im Hebräerbrief, kommen wir in das Heiligtum hinein. Es ist auch übrigens bezeichnend, dass ab Kapitel 9 nicht mehr vom Allerheiligsten geredet wird, sondern nur noch vom Heiligtum. Aber das ist der Bereich, wo wir auch sein dürfen, weil der Weg gebahnt ist. Hier heißt es, niemand kommt zum Vater, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Ich sage noch einmal, es gibt keine andere Wahrheit. Wahrheit ist untrennbar. Der Jesus sagte einmal zu Pilatus, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und Pilatus war schon oder kam schon in große Schwierigkeit bei dem Begriff Wahrheit. Und er stellte ja oder hatte diese Frage gestellt, was ist überhaupt Wahrheit? Überlegen wir uns einmal, der Repräsentant der damaligen Weltmacht Rom weiß nicht, was Wahrheit ist. Die Welt weiß es heute noch nicht. Sie behauptet zwar zu wissen, was Wahrheit ist, aber die Wahrheit ist der Herr Jesus. Da ist gleichsam die Wahrheit verkörpert. Und wer aus der Wahrheit ist, so sagt der Herr, der hört meine Stimme. Ein wunderbares Zeugnis. Und warum hört er die Stimme? Weil da etwas stattgefunden hat, auf das der Herr später hier in diesem Abschnitt zu sprechen kommt. Und zwar ein geistliches Verständnis. Das ist uns geschenkt worden und wird uns geschenkt durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Ich bin der Weg, die Wahrheit, ich bin aber auch das Leben. Der Ursprung alles Lebens. Ob es das natürliche Leben ist, aber darum geht es hier natürlich nicht, sondern hier geht es um das ewige Leben. Er ist der Ursprung, der Inbegriff des Lebens überhaupt. Und ich habe es bei anderer Gelegenheiten auch schon oft gesagt, wenn wir das erklären müssten, was Leben ist, kämen wir alle in Schwierigkeiten. Kein Mensch kann überhaupt den Begriff Leben erklären. Jeder sollte mal zu Hause nachlesen im Lexikon, was unter dem Begriff Leben steht. Das ist unter Umständen so eine halbe Seite. Und wenn man das gelesen hat, weiß man es immer noch nicht. Da steht nämlich nur, wie sich das Leben zeigt und wie man das erkennen kann. Aber was es ist, gibt es keine Erklärung. Leben ist ein Geheimnis. Und wenn es nun um die Frage des ewigen Lebens geht, wer will das erklären? Es ist das göttliche Leben. Aber hier haben wir eine wunderbare Erklärung. Es hat einfach seinen Ausgangspunkt, seine Quelle in dem Herrn Jesus, weil es göttlichen Ursprungs ist. Wenn ihr mich, niemand kommt zu dem Vater als nur durch mich. Auch hier dieser Absolutheitsanspruch nur. Nun heute, ich sagte schon, wird das leider sehr oft in Frage gestellt. Nun, wenn andere Religionen das in Frage stellen, kann man durchaus verstehen. Aber wenn christliche Theologen das in Frage stellen, dann muss man doch letztlich die Frage stellen, ob sie überhaupt Sinn, die tiefere Bedeutung des christlichen Glaubens erkannt haben. Nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Der Jesus will mit diesen Worten sagen, wenn ihr mich wirklich erkannt hättet oder erkennt als Sohn Gottes, der diese Quelle des Lebens ist, der die Kraft Gottes verkörpert hat, dann würdet ihr auch meinen Vater erkennen, weil hier absolute Übereinstimmung besteht. Wir haben hier aber noch eine Aussage, die beachtenswert ist, und zwar, so würdet ihr auch meinen Vater erkennen, und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Das Wörtchen von jetzt an darf wohl nicht auf den Augenblick bezogen werden, sondern bezieht sich auf die gleiche Aussage, die wir schon einmal betrachtet haben. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Da haben wir das Wort schon auch. Es kommt übrigens mehrmals vor. Und dieses Wort jetzt bezieht sich auf diese entscheidenden Stunden, die jetzt ablaufen. Judas ist schon unterwegs, auf dem Wege zum Verrat. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Ich sagte gestern schon, jetzt läuft alles ab, wie so ein Uhrwerk. Bis zu dem großen entscheidenden Augenblick, wo Gott ihn hoch erhoben hat. Die Erhöhung begann mit der Auferweckung, mit der Verherrlichung im Himmel. Also dieses Wörtchen jetzt bezieht sich auf dieses Erlösungswerk. Und auf die herrlichen Ergebnisse dieses Erlösungswerkes. Und deshalb dürfen wir ihn erkennen. Und deshalb dürfen wir auch den Vater erkennen, weil er durch den Herrn geoffenbart worden ist. Philippus spricht nun zu ihm, Herr, zeige uns den Vater. Und das genügt. Nun, ich denke, das ist auch so eine rein menschliche Reaktion, die vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit hat mit dem, was Mose einmal als Wunsch ausgesprochen hat. Doch in der Wüste, Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Gott musste ihm sagen, Mose, meine Herrlichkeit kannst du nicht sehen. Und dann hatte Mose doch ein Erlebnis, das zweifellos sein späteres Leben ganz entscheidend bestimmt hat. Gott stellte ihn in eine Felsenkluft und die Herrlichkeit Gottes, Gott ging vorüber. Und er sah etwas hinterher. Auch wir dürfen hinterher sehen. Auch wir dürfen etwas schauen von dieser geoffenbarten Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus. Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Die Antwort des Herrn, so lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater. Nun, hier geht es nicht um das Schauen mit den rein natürlichen Augen. Hier geht es um mehr. Hier geht es um die Glaubensaugen. Oder wie es Paulus im Epheserbrief sagt, wo wir dieses Gebet finden, damit wir erleuchtet an den Augen unseres Herzens erkennen möchte. Meine Lieben, das Schauen mit den natürlichen Augen ist sehr begrenzt. Aber Gott hat uns andere Augen geschenkt. Es sind die Augen des Herzens, die Augen des Glaubens. Und darauf kommt auch der Herr später in dem nächsten Abschied, den wir gelesen haben, zu sprechen. Wenn er von dem Augenblick redet, wo er weggeht, aber auch dann zurückkommt, wobei dieses Zurückkommen hier dann in diesem Kapitel sich nicht auf die Wiederkunft des Herrn bezieht, sondern eben in dem Sinne, dass er wiedergekommen ist, um Wohnung zu nehmen, auch in unseren Herzen. Er ist in uns. Christus in uns, so sagt es später Paulus im Kolosserbrief, die Hoffnung der Herrlichkeit. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. Nun, Geheimnis Gottes, in ihm bleiben, der Sohn in dem Vater und der Vater in dem Sohn. Wer will das erklären? Wir können auch nicht unsere Stellung erklären. Wenn die Bibel so oft, ich glaube 600 Mal, davon redet, dass wir in Christus sind, natürlich kann man das rein theologisch erklären. Aber man kann es nicht letztlich verstehen. Vollkommen verstehen können wir nicht, dass wir in Christus sind und umgekehrt, dass Christus in uns ist. Aber ich sage noch einmal, wir dürfen es glauben. Dass wir in Christus vor Gott stehen, heilig, tadellos. Das ist unsere wunderbare Stellung, in die wir versetzt worden sind durch die Wiedergeburt. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist, wenn aber nicht so glaubet mir um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und er wird größere als diese tun. Nun, diese ähnliche Aussage hat der Herr Jesus auch den Juden gegenüber ausgesprochen, wenn er ihnen sagt, wenn ihr schon mein Zeugnis nicht annehmt, dass ich der Sohn Gottes bin, ja, dann glaubt mir doch um der Werke, die Bezeugnisse. Denn wer tut die Werke oder wer konnte oder kann die Werke tun, die ich getan habe? Hier haben wir eine ähnliche Aussage, in dem der Herr aber darauf hinweist, in diesen Werken sehen wir auch einen Hinweis auf dieses wunderbare Geheimnis der göttlichen Offenbarung in dem Sohne. Ihr werdet auch die Werke tun. Tatsächlich haben die Jünger die Werke getan. Als der Jesus auferstanden ist, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, haben die Jünger fast genau die gleichen Werke getan. Denn es waren Beweise für das Wirken des Heiligen Geistes. Nur ein ganz kurzer Gedanke. Wir finden das oft in der göttlichen Heilsgeschichte, dass neue Zeitabschnitte eingeleitet wurden mit einer besonderen Wirksamkeit Gottes, die sich in den Zeichen und Wundern geoffenbart hat. Als Israel aus Ägypten zog, da gab es gewaltige Wunder, die einzigartig, einmalig waren, um meine Macht zu offenbaren. Als der Jesus auf dieser Erde war, tat er Wunder und Zeichen. Und im Rückblick sagt später der Schreiber im Hebräerbrief, es waren schon die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Was mit anderen Worten heißt, genau das, was der Jesus getan hat, wird das kommende Zeitalter des Reiches bestimmen. Da werden diese Wunderwerke, nun ich sage es einmal mit meinen Worten, eine Selbstverständlichkeit sein. Da wird der Herr in dieser Weise wirken. Und was die Jünger erlebt haben oder die Menschen erlebt haben in den Tagen des Herrn, war schon so ein kleiner Vorgeschmack. Die Jünger taten auch die Werke. Zeichen und Wunder als Beweis ihrer Autorität. Paulus spricht, das waren Beweise für unsere apostolische Autorität. Er spricht im Römerbrief Kapitel 15 davon und auch später im 2. Korintherbrief, ich glaube Kapitel 12, von diesen Zeichen und Wunder. Es wird natürlich auch eine Zeit kommen, und die steht kurz bevor, wo es wiederum ganz gewaltige Zeichen und Wunder geben wird. Damit haben wir uns auch heute in Brist beschäftigt, dass wir in Verbindung stehen mit der Offenbarung des Antichristen. Der wird ähnliche Wunder tun. Genau wie die Zauberer in Ägypten etwas Ähnliches getan haben wie Mose. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Beim dritten Wunder, da mussten sie schon merken, jetzt geht's nicht mehr. Da mussten sie passen. Und wir finden gerade bei diesen Zauberern, dass sie doch erkannten, das geht über unsere Kraft hinaus. Und sie sagten dem Pharao, sei vorsichtig. Das ist jetzt der Finger Gottes. Aber Pharao ließ sich davon nicht beeindrucken. Er verhärtete wiederum sein Herz. Wir kennen die Geschichte und wissen, wohin das geführt hat. Ihr werdet diese Wunder tun, diese Zeichen tun. Aber ihr werdet sogar noch größere Werke tun. Und das ist immer die Frage, die oft gestellt wird, die besonders auch leider in charismatischen Kreisen dann oft falsch gedeutet wird. Denn was sind größere Werke? Nun, die Frage ist eigentlich nicht so schwierig. Wenn wir zurückschauen in Kapitel 11, da war ein großes, gewaltiges Wunder, wohl eines der größten Wunder und Werke, was der Herr getan hat. Er holte Lazarus aus dem Grabe heraus. Lazarus, komm heraus. Er kam. Aber er ist wieder gestorben. Er lebte nicht ewig. Wir wissen nicht, wann er gestorben ist, aber mit Bestimmtheit dürfen wir sagen, er ist gestorben. Genauso wie die anderen auch, die der Herr auferweckt hat. Ein größeres Wunder müsste also darin bestehen, dass diejenigen, die lebendig werden, lebendig bleiben. Einfach. Und das geschieht heute durch die Verkündigung des Evangeliums. Da werden Tote lebendig gemacht, aber die sterben dann nicht. Die bleiben am Leben. Zweimal geboren, einmal gestorben mit Christus. Das ist das größere Werk. Und an diesem Werk dürfen wir mitarbeiten. Und jeder Dienst, der dieses Ziel hat, Menschen herauszurufen auf dieser Welt, das gehört mit zu den größeren Werken. Das hat der Herr eigentlich gar nicht erlebt. Was wir am Anfang der Apostelgeschichte dann lesen, und es kamen 5000 Menschen zum Glauben. Natürlich kamen auch bei dem Herrn zum Glauben, aber wir lesen diesen Satz nie. Und das wollte der Herr hier sagen. Ihr tretet in die Arbeit ein. Ihr dürft ernten. In diesem großen Arbeitsfeld. Ihr dürft miterleben, wie die Kraft Gottes nach dem vollbrachten Erlösungswerk jetzt die Ernte einbringt. Die Felder sind reif zur Ernte. Er war der Erste. Und wir dürfen jetzt beteiligt sein an dieser wunderbaren Ernte oder an dieser Frucht der Mühsal seiner Seele, wie es der Prophet Jeremia Kapitel 53 sagt. Ihr werdet größere Werke tun. Und ihr werdet jetzt auch in meinem Namen bitten. Das habt ihr bis jetzt nicht getan. Das konnten die Juden nicht. Denn hier redet er ja auch zu den Jüngern. Weil der Jesus ja noch nicht offenbar war. Wir sehen also hier, wäre eine wunderbare Zusage. Auch wir dürfen beten in dem Namen unseres Herrn. In meinem Namen. Nun, es würde zu weit führen, darauf jetzt im Einzelnen einzugehen. Nur ein ganz kurzer Gedanke. Wir finden diese Aussage mehrmals. Und eine der bekanntesten Stellen, Matthäus 18. Wo zwei oder drei zu meinem Namen hin zusammen sind, zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Mein Lieben, das darf nie so gedeutet werden, dass diese Redewendung oder diese Aussage wie eine Art Zauberformel ausgesprochen wird. Es gibt manche Gläubige, die der Meinung sind, wenn wir das sagen, wir sind jetzt im Namen Jesu zusammen, dann haben wir automatisch den Segen. Das ist Torheit. Meine Lieben, das Aussprechen eines Bibelverses ändert überhaupt noch nichts. Gar nichts. Und in der Aussage in meinem Namen liegt auch etwas ganz anderes. Denn letztlich bedeutet es in absoluter Übereinstimmung mit mir. Das Wort Name bedeutet Person. Also es kommt nicht so sehr auf dieses Aussprechen dieses Bibelverses an, obwohl es auch nicht verkehrt ist, wenn man es tut. Aber wir sollten immer daran denken, wenn wir uns auf den Herrn Jesus berufen, muss das übereinstimmen. Sonst haben wir keine Verheißung. Leben schon im irdischen Leben, wer als Vertreter tätig ist und sich auf einen Firmennamen beruft, der muss in Übereinstimmung handeln. Mit dieser Firma oder mit diesem Betrieb. Merken wir, wenn das schon im irdischen Leben ist, in Schwachheit, wie viel mehr, wenn es sich um die göttlichen Dinge und die göttlichen Verheißungen handelt. Nur absolute Übereinstimmung. Und das setzt Gemeinschaft voraus und auch Abhängigkeit unsererseits. Das sollten wir lernen und das müssen wir auch aus diesem Abschnitt mitnehmen.